Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Hat der VfB Stuttgart nochmal so eine Moral, so eine Mentalität, um nochmal zurückzuschlagen? Föhrig legt ihn gut rein. Da ist der Ausgleich. Hör mir auf, sie haben es. Und auf Dreierpack. Das sind Züge wie vor 13 Jahren, als Klopp gegen Labbadia hier spielte beim 4-4. Auch da irre Wendungen.
Schönen guten Abend, liebe VfB-Fans. Wir sind hier aus Stuttgart-Möhringen und melden uns bei euch zu unserem Europa League Countdown. Bei mir dabei ist der geschätzte Kollege David Scheu. David, grüß dich.
Christian, grüße.
Und zwei Dinge fallen euch vielleicht auf, die ein bisschen anders sind als bei den anderen Countdowns. Die eine ist, normal sitzt hier unser Sportchef Dirk Preis, der ist nicht da. Das liegt daran, dass er unter anderem mit den Kollegen Heiko Hinrichsen und Philipp Meisel in Deventer ist. Die andere Änderung ist, normalerweise gehen wir um 19 Uhr live, sind aber jetzt schon um 18 Uhr da. Auch das, David, hat einen Grund, der ganz aktuell ist.
Ja, zu starker Nebel und die Maschine konnte nicht landen vom VfB. Ist dann eine Weile in der Luft gekreist, was man uns so gesagt hat, und dann in Rotterdam, richtig?
So ist es.
Rotterdam gelandet und jetzt verzögert sich das Ganze ein gutes Stück. PK war ja eigentlich auf 18:30 angesetzt. Das soll jetzt nicht vor 20 Uhr sein, und um hier nicht zu kollidieren, haben wir es vorgezogen.
Um nicht zu kollidieren und um euch auch direkt mitzunehmen und einfach, damit ihr auch schon ab 18 Uhr hier was zu hören und zu sehen habt, nehmen wir euch mit. Wir werden gleich auch mit den Kollegen aus den Niederlanden sprechen und uns da aktuelle Eindrücke holen, wie es dann da so ist, ob sich der Nebel gelichtet hat möglicherweise oder nicht. Vielleicht direkt eine Info noch vorweg. Ihr seid jetzt hier live auf YouTube. Wir sind live auf YouTube. Manche von euch hören uns auch in den Podcatchern auf Spotify und Co. Da gibt es diese Episode dann im Nachhinein zu hören, und wir bitten bereits jetzt um Entschuldigung, falls die Tonqualität vielleicht nicht ganz so ist, wie ihr sie sonst von unserem Podcast kennt. Aber wir hoffen, dass es a, tontechnisch okay ist und b, inhaltlich vor allem für euch ein richtig guter Abend ist und wir euch einstimmen können auf die Partie. Bevor wir das aber machen, David, und das ist auch guter Brauch bei uns, blicken wir zurück auf das letzte Spiel des VfB Stuttgart, und das ist ein Knaller gewesen. Wir zugegeben waren uns nicht ganz sicher, müssen wir über das Dortmund-Spiel sprechen letzte Woche? Jetzt ist klar, wir müssen über das Dortmund-Spiel sprechen, weil da ist viel passiert. 3-3 am Ende.
Ja, es sind ja viele Spiele, gerade im Dreitagesrhythmus. Da ist auch mal die Gefahr, dass eins untergeht, dieses nicht. Da wird man sich auch in ein paar Wochen, Monaten sicherlich noch dran erinnern. Ist ein großes Spiel gewesen vom VfB in der zweiten Hälfte vor allem. Hat am Anfang oder zumindest kurz vor der Pause gar nicht so danach ausgesehen.
Ja, ich muss sagen, vielleicht vorweg, der geschätzte Kollege Felix Mahler, der hier hinter der Kamera steht und auch hin und wieder hier beim Podcast dabei ist, der hat einen direkt guten Einfall gehabt, wie ich finde, so am Samstagabend. Der hat nämlich gesagt, kopieren die einfach dieses 3:3 von vor 2-3 Jahren, eines der ersten Spiele unter Sebastian Hoeneß, damals zu Hause gegen Dortmund, damals auch 0-2 Rückstand, auch 2-2 ausgeglichen, auch in der 90. mit 2-3 in Rückstand geraten und auch am Ende das letzte Wort gehabt und 3-3 gespielt.
Ich glaube, damals sogar in Unterzahl lange.
Ja, genau. Da gab es noch in der ersten Hälfte eine rote Karte gegen den VfB, und ja, dann haben sie zu 10 noch 3 Tore geschossen. Diesmal waren sie vollzählig mit 11 Mann, aber haben das trotzdem gemacht. Und ja, wie du sagst, ich würde ähnlich einordnen. Ich finde, der VfB hat einen richtig guten Start gehabt in Dortmund. War die dominante Mannschaft, hat den Stempel aufgedrückt. Und dann, das hat auch Sebastian Hoeneß nach dem Spiel gesagt, kam dieser Elfmeterpfiff, über den man sicher diskutieren kann. Ja, ich glaube, es ist alles müßig. Ich weiß nicht, wie du siehst, dieser Elfmeterpfiff.
Kann, ja. Also er ist schon hart, so wie es der Trainer hinterher auf der PK gesagt hat. Die hat es schon gegeben, aber es ist schon hart.
Ja, und es ist wahrscheinlich am Ende dann diese Kategorie, wenn er ihn pfeift, dann kann er ihn schwer zurücknehmen und. Wir kennen das alle. Zurücknehmen kann man die dann wahrscheinlich nur in Istanbul, aber das ist eine andere Geschichte. Dieser Elfmeter aber hat so ein bisschen einen Knick reingebracht, hat zum einen den Dortmundern auch schon gebracht, und ja, dann war das vielleicht so die Phase zwischen dem Elfmeter, dem 1-0 durch Emre Can, und dem Pausenpfiff, in dem der VfB vielleicht ein bisschen den Kopf verloren hat, und da hat auch Sebastian Hoeneß gesagt, da drohte uns das Spiel zu entgleiten. Am Ende kannst du fast froh sein, dass du nur mit 2-0 in die Pause gehst, aber dann hat es offensichtlich die richtigen Worte gegeben in der Kabine.
Was dann halt wichtig ist, wenn du 0-2 zur Pause hinten liegst, dass du dann, wenn du nochmal rankommen willst, schnell den Anschluss machst, und da gibt es natürlich 47. Minute, ist ein Top-Zeitpunkt dann, um das Spiel wieder scharf zu machen. Sollen wir gleich über den Spieler des Spiels dann In dem Zusammenhang, wir kommen nicht dran vorbei.
Ich habe keine Ahnung, wen du meinst. Das ist der, also wohl der Spieler des Spiels war am Samstag.
Ja, also Dreierpack Undav, alle drei Tore sehenswert. Er hat ja hinterher gesagt, sein drittes sei eigentlich so, das sei ihm das Liebste gewesen, weil so ein klassisches Mittelstürmer-Tor war. So Gerd Müller, Rücken raus aus der Drehung. Ich persönlich fand das erste Tor überragend. Nicht, weil es so spektakulär aussieht, sondern auch, aber weil es richtig schwierig zu erzielen war. Der Ball kommt ohne viel Tempo, so eine Bogenlampe, die von oben kommt. Und dann Zug hinter diesen Ball zu kriegen, Schwung mit Schärfe aufs Tor, mit dem Rücken zum Tor, es ist wirklich eine überraschende und schwierige Aktion gewesen. Man hat auch die ganzen Dortmunder gesehen, die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Das ist ein richtig gutes Tor gewesen.
Das ist ein richtig gutes Tor gewesen. Und Emre Can, der Gegenspieler von Dennis Undav in der Situation, hat er dann auch hinterher zugegeben, ehrlich gesagt, ich war überrascht über die Situation, über den Punkt, an dem ich stand, über das, was der Gegenspieler gerade macht. Ja, das ist genau das. Wenn du 2-0 zur Pause hinten liegst und den frühen Anschluss schaffst, dann dreht sich das, ja, man sagt es eigentlich ungern, aber das Momentum des Spiels, das dreht sich dann eben. Und du hast dann schon gemerkt, der VfB hat das Heft des Handels in die Hand genommen, hat dann sicher auch Glück gehabt noch bei der einen oder anderen Szene. Abseits-Tor Gerassi, ja, genau. Und dann gab es auch nochmal einen Pfostenschuss, der aber, glaube ich, auch wegen Abseits zurückgepfiffen war. Mhm. So, dass du natürlich da das 1-3 nicht kriegst, ist viel wert. Aber dann erzielte der VfB das 2-2, also das erste Tor nach einer Ecke in der Bundesliga-Saison.
Und da hat er auch einen Fuß mit der Schnellung hingebracht. Das ist auch kein Muss-Tor.
So, und dann vielleicht dann doch schöne Grüße an Julian Nagelsmann an der Stelle. Diese Ecke zum 2-2 führt Angelo Stiller aus. Maxi Mittelstädt verlängert mit dem Kopf und Dennis Undav ist zur Stelle. Eine Aktion von drei nicht nominierten Nationalspielern, das ist natürlich auch ein Ding, ne?
Die wollen natürlich alle drei zurück und die Tür ist auch für alle drei nicht zu. Bei Undav war es ja, glaube ich, in der letzten Länderspielpause noch ein Stück weit normal, dass er jetzt nicht nominiert war, kam aus einer langen Verletzung und hat einfach noch gebraucht. Bei den anderen beiden war es überraschend, teils auch hart und für viele schwierig zu verstehen. Es ist ein Ausrufezeichen gewesen, auch in Richtung Nationalmannschaft. Aber was du halt auch sehen musst, bis zur nächsten Länderspielpause im März sind es noch 16 Bundesligaspieltage. Also da wird noch, das hat auch Undav hinterher gesagt, viel passieren und da musst du Woche für Woche für Woche die Leistung einfach noch bringen. Aber wenn die so spielen wie am Samstag in Dortmund, dann wird an denen kein Weg vorbeiführen.
Ja, definitiv. Dann stand es 2-2 und weiß nicht, ich glaube, viele VfB-Fans, die das Ding im Stadion vor dem Fernseher gesehen haben, haben sich wahrscheinlich kurzzeitig gefragt, was machst du jetzt? Nimmst du den Punkt? Gehst du auf Sieg? Der VfB ging eher auf Sieg und hat sich quasi durch so eine Aktion, wo er wirklich auch voll in die Offensive gegangen ist, dann in der 89. das 2-3 gefangen. Durchaus gerechnet Karim Adeyemi, die fleischgewordene Magic Box, erzielte das Tor und dachte, er wäre der Matchwinner. Aber der VfB hatte das letzte Wort. Du warst in Dortmund. Wie war es so atmosphärisch in der 89. und in der 91.?
Ja, du hast natürlich, wenn die Heimmannschaft dann in der 89. das 3-2 schießt, da spürst du schon, die gehen davon aus, das haben wir jetzt gezogen. So war die Stimmung in Dortmund. Du hast aber bei der Körpersprache vom VfB gesehen, wir sind heute gut drin, es ist noch Nachspielzeit, lass mal gucken. Und sind sie wirklich dran geblieben und haben sich dann durch Undav belohnt. Wir müssen in dem Zusammenhang auch Chris Führig nennen, der jetzt nicht seine, das war nicht die erste gute Einwechslung, die er hatte, zieht von links in die Mitte rein und bedient ihn dann mit dem scharfen Pass, wirklich gute Vorlage. Und dann, wir haben es schon besprochen, aus der Drehung in die Ecke, klasse Tor.
Alle haben gesagt, ein Gerd Müller-Tor und Dennis Undav. Und wie hat er so schön gesagt, hintern raus, ich sag jetzt mal das andere Wort, hintern raus, Körper dazwischen legen, durch die Beine. Und sensationell, wie jeder Dortmunder Akteur auf dem Platz einfach wie gefesselt stand und nichts machen konnte. Selbst Gregor Kobel konnte eigentlich nur zuschauen, wie der Ball ins Tor kullert. Und Dennis Undav sagte in seiner unnachahmlichen Art dann auch selbst, ja, das war Weltklasse. So, wenn man das dann so macht, dann holt man einen Punkt. Und ich habe irgendwie den Eindruck, David, der VfB geht Borussia Dortmund brutal auf die Nerven. Also es ist ein bisschen, ich versuche da ein bisschen rein zu versetzen. Vielleicht fühlt sich's für die Dortmunder so ein bisschen an, wie für die VfB-Fans, als Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen Trainer war. So, die kommen immer wieder und du schaffst es nicht, sie zu knacken und haben immer am Ende das letzte Wort.
Das ist jetzt 5. oder 6. Spiel ohne Niederlage gegen Dortmund gewesen. Sebastian Hoeneß noch gar nicht verloren gegen Dortmund als VfB-Trainer. Schon eine Serie.
Das ist schon eine richtig gute Serie und war am Ende dann wieder mal so der Party-Crasher im Westfalenstadion in Dortmund. So schlecht die Stimmung in Dortmund irgendwie war. Gut, sie haben zwischenzeitlich wieder gegen Villarreal in der Champions League gewonnen und gezeigt, dass es doch geht. Aber so schlecht die Stimmung am Samstag in Dortmund war, so positiv war sie natürlich aus VfB-Sicht. Man hat von einem gefühlten Sieg gesprochen. Ich denke, das kann man auch. Der VfB hat sich da oben festgebissen in der Tabelle, was uns, David, glaube ich, zu der Frage führt, die sich so viele stellen, von Doppelpass bis sonst was, nämlich ist der VfB Stuttgart eine Spitzenmannschaft? Und wir beide finden, das haben wir schon ausdiskutiert, dass die Diskussion so ein bisschen am Thema vorbeigeht, ne?
Naja, du musst ja, ist in ein paar Kommentaren zu lesen gewesen und das fand ich gar nicht falsch. Man redet immer von Spitzenteam und stellt die Frage, aber stellt keine Kriterien auf, was ist eigentlich ein Spitzenteam, was meinen wir eigentlich da damit? Und vielleicht sollten wir uns im ersten Schritt mal über die Frage Gedanken machen und dann daran anknüpfen, dann versuchen zu beantworten, ob es der VfB ist.
So, ich fühle mich ein bisschen an die Schule oder an die Uni erinnert. Das entscheidende Wort heißt Definition. Das heißt, um zu sagen, was eine Spitzenmannschaft ist, müssen wir erstmal klären, was ist denn eine Spitzenmannschaft? Wie siehst du es?
Also kann man natürlich drüber streiten. Ich würde es jetzt mal versuchen, wenn wir es jetzt auf die nationale, auf die deutsche Ebene beziehen. Für mich eine Mannschaft, die durch Leistung und durch Ergebnisse, also beides, konstant Anspruch auf die Top 4 anmelden kann. Das würde ich sagen, wenn das bei einer Mannschaft zutrifft, dann kann man die als Spitzenteam einstufen.
Und wie siehst du den VfB vor dem Hintergrund? Ich tue mich da nicht schwer, ehrlich gesagt.
Stand jetzt ist ein Ja.
Absolut, das ist ein Ja. Was ich immer ein bisschen fast schon irritierend finde, ist die Diskussion, die dann gebracht wird, aber du hattest ja schwächere Gegner, aber die hast du zu ganz großen Teilen geschlagen. Du hast dich zugegeben am Anfang gerade auswärts schwer getan bei Union in Freiburg, aber du bist zu Hause makellos. Du hast, was ja dann als anderes Argument vorgebracht wurde, naja, aber gegen die Spitzenteams war man noch nicht zugegen. Klar, du hast noch die Bayern, du hast noch Leverkusen, du hast noch Frankfurt, aber du hast in Leipzig verloren, wie ich finde, aber eine gute Leistung gebracht. Das war für mich tatsächlich trotz der Niederlage eine sehr gute Leistung des VfB unter dem Strich. Und du hast in Dortmund sagenumwobene Resilienz bewiesen. Du hast ihn nicht unterkriegen lassen. Du hast den Deckel drauf gemacht. Du hast das Spiel nicht verloren und den Abstand gleich gehalten. Passt für mich alles darunter.
Und zu dem einfachen Programm, was manchmal gesagt wird, wenn dir am Saisonende ein paar Punkte fehlen, sind es ganz oft die 1-1 zu Hause gegen Mainz oder gegen Augsburg oder sonst jemand. Wenn du die Punkte alle mitnimmst, ist eine ganz wichtige Basis und dann am Schluss oben mitzuspielen. Das sind nicht nur die Spiele gegen die Oberen, finde ich.
Ja, absolut. Ich meine, gerade wenn wir vielleicht über Borussia Dortmund, wenn wir uns das anschauen, als sie zuletzt drauf und dran waren, deutscher Meister zu werden, haben sie die Meisterschaft nicht liegen lassen gegen die Spitzenteams in den direkten Duellen, sondern gegen die vermeintlich kleineren. Das heißt, wenn du da oben dich festsetzen willst, dann musst du da oben rein. Dann musst du sowohl die Spitzenteams schlagen, als auch eben diese, ich mag das Wort nicht, aber diese Pflichtaufgaben. Das ist auch wieder die nächste Frage, was ist eine Pflichtaufgabe? Zusammenfassend können wir sagen, der VfB hat 22 Punkte, ist voll im Soll, mehr als das. Und es ist voll im Rennen um die, ja, du sagst Platz 4, ich sag die internationalen Plätze. Ich meine, man muss tatsächlich vielleicht sogar, um das große Ganze mal zu sprechen, schauen, gibt es vielleicht, Saison ist noch lang, aber gibt es vielleicht sogar 5 Champions-League-Startplätze?
Ja.
Deutschland gut unterwegs, ne?
Es sieht aktuell so aus. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber die ersten beiden im UEFA-Ranking kriegen ja den 5. Platz. Also die Nationen, die international in der Saison am besten performen. Und da ist die Bundesliga gerade in den Top 2. Also so ist es. Wenn jetzt Schluss wäre, dann wäre es so.
Ich meine, England ist vorne.
Ja.
Dann kommt Deutschland und der Abstand so zu Italien ist schon ein bisschen größer. Aber natürlich, da passiert dann vor allem viel in den K.O.-Runden, wenn die einzelnen Teams dann weiterkommen oder ausscheiden. Aber Fakt ist, Platz 6, 7 wahrscheinlich wird reichen für den internationalen Wettbewerb. Und da ist der VfB voll dabei. Und da hat Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ja auch am Wochenende gesagt, das ist natürlich unser Anspruch, da international dabei zu sein.
Und zu dem 5. Champions-League-Platz noch kurz, wenn da natürlich so Sachen passieren wie Leverkusen gewinnt in Manchester City, ist es sicher nicht schädlich für dieses Ranking, weil das ist ja nicht eingepreist.
So ist es. Ein Thema, das am vergangenen Wochenende auch noch stattgefunden hat, über das wir natürlich auch sprechen wollen, ist die Fan-Thematik. Auch da, David, du bist im Stadion gewesen in Dortmund. Das war eine große Aktion der Fanszenen, vereinsübergreifend. Die ersten 12 Minuten wurde geschwiegen. Ich habe es am Fernseher nur gesehen, muss aber sagen, das war schon eindrücklich. Also man hat sich wie an dunkelste Corona-Zeiten erinnert gefühlt, so in der Anfangsphase.
Nico Kovac hat auf der PK das Wort scary in den Mund genommen. Also für ihn war es auch unheimlich in den ersten 12 Minuten, wenn man es natürlich auch in Dortmund gerade anders kennt. Und du hast es auch bei 12:00, als es dann auf einmal von 0 auf 100 ging, schon gemerkt, dass atmosphärisch da in den ersten 12 Minuten was gefällt hat.
Und man sagt ja auch immer gerade Dortmund, wie gesagt, ich weiß Dortmund mittlerweile nicht, da sind auch viele Fans dabei, viele Touristen, auch Stadiontouristen. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ein Hexenkessel ist, wie es war wahrscheinlich, wenn Adeyemi in der 89. 1 macht, dann schon, ja. Aber ansonsten, ja.
Ja, aber am Schluss ist schon laut gewesen.
Und am Schluss ist es vor allem auch im Gästeblock.
Ganz am Schluss war es nur noch im Gästeblock laut, ja.
Jetzt muss ich mal ganz kurz, wie man so schön sagt, wenn man live ist, in die Regie fragen, Felix, sind wir denn schon verbunden mit dem Kollegen? Der ist noch nicht da. Okay, alles klar. Dann warten wir da noch ein bisschen und gucken, dass wir die Leitung in die Niederlande kriegen.
Über die späten Tore haben wir noch nicht gesprochen.
So, genau. Das wäre nämlich dann ein Thema gewesen, das ich noch mit dir zu besprechen hätte. Das eine sind die späten Tore, das andere vielleicht auch noch, du hast es angedeutet, das Tandem Führig-Undaff, das ja. Nicht nur in Dortmund performt hat, sondern beispielsweise auch für das 2-0 gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt hat. Also das sind zwei Dinge, sowohl das Tandem als auch die späten Tore, zwei Attribute, die dem VfB auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen.
Ne? Ja, also zu Führig ganz kurz, ist für mich einer, der jetzt so langsam wirklich an die Startelftür auch klopft und demnächst, es würde mich nicht überraschen, wenn er jetzt mal dran wäre, hat er jetzt mehrere gute Einwechslungen mit Wirkung. Das ist ja immer, wenn du als Flügelspieler offensiv eingewechselt wirst, dann brauchst du Aktionen, die am Schluss dann auch stehen bleiben, in Zusammenfassungen zu sehen sind. Und das hatte er jetzt mehrfach, Torvorlage gegen Feyenoord und jetzt gegen Dortmund eine ganz wichtige.
Eine ganz wichtige Torvorlage, das ist gut. Und jetzt sehe ich ein Bild. Ich sehe grünen Rasen und ich sehe einen Philipp Meise.
Ich grüße.
Schöne Grüße.
Man versteht mich gut.
Grüße.
Man versteht dich gut, Philipp. Wir sehen dich auch. Ja. Du stehst im Adlerhorst in Deventer.
Das ist korrekt, ja. Man hat hier, anders als wir das gewohnt sind bei den bisherigen UEFA Cup Auftritten, völlige Bewegungsfreiheit. Die Holländer sind klassisch tiefenentspannt und lassen uns hier einfach überall hin, wo da noch keine Pressekonferenz stattfindet, weil der VfB noch nicht da ist. Machen wir das mal von hier drin.
Du hast gesagt, die Niederländer, die lassen euch überall hin, aber den VfB haben sie nicht landen lassen in der Winter, sondern der muss jetzt über Rotterdam den Weg zu euch finden, ne?
Das ist so. Ich meine, ihr seht ja hinter mir das Flutlicht. Da seht ihr schon, was hier ungefähr für Nebel ist. Das ist noch relativ milde. Draußen sieht es heftiger aus. Zumindest da in diesem kleinen Regionalflughafen, wo der VfB landen wollte, gab es keine Erlaubnis. Und so ist man jetzt über Rotterdam gezwungen zu landen. Die Mannschaft oder der Flieger der Mannschaft ist schon auf dem Boden. Jetzt werden Busse gesucht und dann muss man hier noch ungefähr 150 Kilometer Wegstrecke hinter sich bringen, um hierher zu kommen. Und vielleicht, noch ist es nicht klar, vielleicht findet heute noch eine Pressekonferenz hier statt. Wir werden sehen.
Ich bin mir sicher, du und Dirk und Heiko, ihr übernachtet im Zweifel im Adlerhorst, wenn es sein muss. Ja. Was ich aber sagen muss, mein Lieber, was ich hinter dir sehe, diese Stadionromantik, die direkt bei mir aufkommt. Also so ein richtig schönes, kleines, enges Stadion mitten im Wohngebiet, der Flutlichtmast, der hinter dir fast für einen Heiligenschein sorgt, sieht geil aus, ehrlich gesagt.
Ist so ein richtig schönes, kleines, geiles Stadion. Wer sich vielleicht auf der Insel ein bisschen auskennt, auch so klassische dritte, vierte Liga, England, Wellblech. Um uns rum, mitten im Wohnviertel, um uns rum, überall Backsteinbauten, kleine Häuschen. Und plötzlich geht ein Raum auf, ein Platz auf und dann ist der Adlerhorst da und das wird richtig stark hier. Wer vielleicht das Gespräch mit Harry de Schever, dem ehemaligen Bundesliga-Knipser und ehemaligen Schirmer von Go Ahead Eagles, gelesen hat bei uns auf den Seiten, der hat ja da auch schon vernommen, dass es hier ordentlich zur Sache geht. Morgen wird hier ein richtiger Hexenkessel losbrechen.
Jetzt ist es gerade noch leer und ihr haltet die Stellung, aber das gibt uns Zeit, Philipp, über Dinge noch zu sprechen, die ja auch noch auf dem Herzen liegen. Wir waren gerade noch dabei, auf das Dortmund-Spiel zurückzublicken, hatten unter anderem die Fan-Thematik im Blick, die 12 Minuten Schweigen, die am Anfang dann stattgefunden haben, die wirklich für eine teils gespenstische Atmosphäre in den Stadien gesorgt haben, gezeigt hat, wie wichtig oder was für eine Bedeutung die Fans auch gerade, glaube ich, in der Bundesliga haben. Wie ordnest du das ein, was am vergangenen Wochenende in den Stadien los war und ob das möglicherweise seinen Zweck, seinen Effekt erfüllt?
Ich denke, es hat fast überall seinen Zweck erfüllt, nur eben in einem Stadion nicht. Und das war das für Köln. Ja, da war Frankfurt zu Gast und Frankfurt ist traditionell eine Kurve, eine Ultragruppierung oder generell Fans einfach, die sich sehr selten, wenn überhaupt, einmal solchen gesamtdeutschen Initiativen anschließen, so auch in diesem Fall. Und die haben der ganzen Sache natürlich einen Bärendienst erwiesen mit ihrer Show, die sie da gezeigt haben. Leuchtraketen, Böller, Dinge fliegen auf dem Platz. Von den Hetzjagden auf der Autobahnraststätte danach gar nicht mal zu sprechen, wobei es keine Hetzjagden waren, aber gezielter Angriff auf den VfB-Bus. Das hat der Sache nicht gut getan. Viel wichtiger war aber jetzt, was in den letzten Stunden passiert ist, nämlich das Statement, das von süddeutschen Clubs rausging, vom VfB, vom KSC, von Heidenheim, Hoffenheim und Co., die sich geeint hinter diese Sache stellen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich habe in der letzten Woche viel mit Fanvertretern gesprochen, auch mit Leuten, die im Führungszirkel dieser Initiative sind. Und die haben alle gesagt, wir müssten es schaffen, die Vereine ins Boot zu bekommen. Denn die sind nun mal der größte Player neben den Fans in der ganzen Thematik und der Politik auf der anderen Seite. Das ist jetzt gelungen, zumindest hier in Süddeutschland. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Du sagst, es ist ein sehr gutes Zeichen. Wie erwartest du denn dann die weitere Entwicklung? Was kann das möglicherweise bewirken und in welche Richtung kann das alles gehen, deiner Meinung nach?
Also ich erwarte jetzt am Wochenende nochmal ein richtiges, ich hätte beinahe gesagt lautes Zeichen, das Gegenteil wird der Fall sein, ein leises Zeichen. Es wird nochmal überall sehr ruhig zur Sache gehen, es wird aber auch nochmal überall über, beispielsweise Spruchbänder, sehr deutlich gemacht werden, was man von den Überlegungen der Politik oder mancher Politiker, muss man es ja sagen, es ist nicht die Politik als solches, sondern mancher Politiker, mancher Innenminister, was man davon hält. Und dann wird sich zeigen, ob das fruchtet, ob auch im Hintergrund, davon gehe ich aus, noch Gespräche laufen vor der Innenministerkonferenz, die in Bremen stattfindet, in der ersten Dezemberwoche. Und dort werden dann Entscheidungen fallen, die, so hoffe ich, richtig ausfallen, nämlich dahingehend, dass es keine weitere Verschärfung der Regeln gibt. Denn die Grundlage, auf der diskutiert wird, das ist die Stadionsicherheit, die ist deutschlandweit sehr hoch, die ist gegeben, das zeigen die Zahlen des ZDS-Berichtes der Zentralen Informationsstelle Sport. Die deutschen Stadien sind sicher und deswegen sollte meiner persönlichen Meinung nach die Politik auch entsprechend entscheiden.
Behalten wir natürlich für euch im Blick, das könnt ihr alles bei uns nachlesen in unserem Portal und sobald sich da was tut, lest ihr es bei uns als erstes. Philipp, wenn wir dann schon bei dem Thema Fans sind, Samstag waren fast 8.000 vom VfB mitgereist in Dortmund. Es werden jetzt natürlich in Deventer deutlich weniger sein. Das ist aber der Größe des Stadions geschuldet. Was hörst du aus Fankreisen? Wie werden Anreisen geplant? Was ist da morgen zu erwarten?
Also du kannst erstmal grob den Null abziehen. Ja. Denn so, es gab offiziell 500 Karten. Dazu gab es nochmal 60 über eine Verlosung, die der VfB vorgenommen hat, weil es nochmal ein bisschen Karten von Deventer gab. Dann gibt es natürlich Karten für die VfB-Delegation. Es werden aber auch einige Fans hier ohne Karte erwartet. Wir haben heute Mittag schon den Fan-Meeting-Point besucht. Das ist eine Brauerei hier am Rande des Innenstadtbereiches. Sehr schön, so ein bisschen Industrial-Look. Zwei große Bars innen und außen. Und jede Menge Bier in großen Tanks, das ausgeschenkt werden kann. Und die haben uns erzählt, die Leute, die da arbeiten, wie es eben vor ein paar Wochen dir zuging, als Aston Villa da war. Und da war eben auch dasselbe Kontingent verfügbar. Und da kamen auch ein paar hundert ohne Karten mit. Damals waren es so 400 ungefähr, die an diesem Fan-Meeting-Point, an dieser Brauerei, sich danach auch versammeln durften. Dort wird das Spiel gezeigt, läuft überall auf Leinwand. Man kriegt zu essen, zu trinken, hat sanitäre Anlagen. Und in dieser Kategorie erwarte ich eigentlich auch morgen VfB-Fans hier, also die ohne Ticket anreisen, dann eben hier vor Ort an diesem Meeting Point das Spiel schauen werden.
Ja, ich glaube, das ist trotzdem natürlich ein großes Erlebnis für viele Fans. Klar, du hast, ich meine, David, der VfB hat es ganz gut erwischt, was die Auswärtsstadien angeht. Istanbul, Rom, Basel eher größere Kategorien. Jetzt hast du halt einmal so ein kleineres.
Du hattest zum Beispiel in Basel ja auch die Möglichkeit, noch über den Heimbereich Karten zu kaufen. Das ist jetzt halt die Ausnahme in Deventer, wo wirklich viele leer ausgehen. Ist dabei bei vier Gegnern mal.
Ja, und das ist, glaube ich, ein Stadion, in das man so einfach nicht hinkommt, wenn nicht gerade irgendwie Giorgio Marchetti dafür sorgt, dass das Los so fällt, wie es fällt.
Philipp, vielleicht. Also für die berühmten Crowdhopper, die Stadionpunkte ja sammeln, ist es natürlich bitter, wenn du dir sowas entgehen lassen musst. Ja.
Das ist richtig. Mal abgesehen davon, dass ihr hier noch wartet, die Stellung haltet und schaut, ob dann doch noch vielleicht Sebastian Hoeneß und Finn Jelsch, der war noch angekündigt für die PK, ob sie dann doch noch vorstellig werden bei euch. Was erwartest du für morgen? Der VfB, wir haben gerade David und ich ausführlich über das 3-3 in Dortmund gesprochen, sicher ein Boost. Die Mannschaft will den Schwung mitnehmen, ne?
Ich erwarte eine sehr breite Brust. Ich erwarte auch angesichts der tabellarischen Situation in der Europa League, dass Hoeneß keine Kompromisse eingehen wird, was die Aufstellung angeht. Der wird die volle Kapelle auf den Platz schicken, die besten Jungs, die er zur Verfügung hat aktuell. Dass Thiago Thomas dazu wahrscheinlich nicht gehören wird, habt ihr ja schon berichtet heute, haben die Leute auch bei uns schon gelesen. Ich erwarte aber auch, dass er auf eine Mannschaft trifft, die nicht einfach zu bespielen ist. Eine sehr kompakte Mannschaft, die mit engen Abständen agiert, die sehr schwierig zu knacken ist und die auch eine ganz andere Art von Selbstbewusstsein hat als noch vor ein paar Monaten. Denn der Trainer Melvin Böhl hat heute gesagt, also ganz sicher fahren jetzt mittlerweile die Mannschaften anders hierher als vor dem Spiel gegen Aston Villa. Da haben nämlich seine Jungs die Mannschaft von Birmingham geschlagen, 2-1 und das verdient. Und das war natürlich so eins der großen Ausrufezeichen bisher überhaupt in der Europa League Saison. Und der VfB muss also gucken, dass er genau diesen kompakten Haufen auseinanderspielt, also die knackt die Mannschaft hier aus Deventer und dann müsste es eigentlich die individuelle Qualität regeln und die ist beim VfB klar höher. Ich erwarte aber auch, dass, wie gesagt, wie du es schon angedeutet hast, der VfB durch dieses Dortmund-Spiel und auch durch die Spiele davor mit entsprechendem Selbstbewusstsein hier rangeht und wenn er, das hat jeder ja, glaube ich, am Wochenende, der das Spiel gesehen hat, auch gesehen, wenn er so spielt wie in den ersten 25 Minuten in Dortmund, dann wird er hier morgen 3 Punkte mitnehmen können.
Als hätte er uns zugehört, David. Ne? Philipp, super, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, das alles, das nehmen wir mit, jetzt auch noch in unsere Diskussion hier. Schicken die beste Grüße bitte auch an Heiko und Dirk, der uns dankenswerterweise hier auch einige Infos zusammengestellt hat. Das ist auch mal ganz geil. Bei uns ist der Sportchef derjenige, der den Redakteuren die Infos zur Verfügung stellt teilweise. Also viele Grüße auch an ihn. Lasst es euch gut gehen und vielleicht dann ein Bier für mich kannst du mittrinken heute Abend.
Wohin? Macht's gut.
Viele Grüße.
Und überall dahin, wo ihr uns gerade zuschaut.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ein Philipp Meisel in Deventer. Wer hätte das gedacht? Vor ein paar Jahren hätte ich das auch nicht gedacht, dass ich das mal hier erlebt habe. Zustande gekommen ist dieses Spiel unter anderem dadurch, weil beide Vereine, also sowohl die Go Ahead Eagles als auch der VfB Stuttgart, den Pokal gewonnen haben. Denn beide sind als Pokalsieger hier in diese Europa League reingekommen. Ne?
Ja, Eagles hätten sich auch nicht über die Liga qualifiziert, sind da Siebter geworden, dann aber im Pokal gegen AZ Alkmaar.
Ja.
Im Elfmeterschießen gewonnen unter dem Pau Simonis als Trainer, der zwischenzeitlich in Wolfsburg war, da jetzt schon nicht mehr ist. Das ist so die Geschichte.
So ist es. Es ist tatsächlich irre. Also die Go Ahead Eagles haben ihren ersten Titel geholt seit 92 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. War wirklich eine Sensation. Alkmaar natürlich auch im Pokalfinale favorisiert gewesen, war dann am Ende 1-1, 4-2 im Elfmeterschießen. Und entsprechend gefeiert wurde der Titel dann in Deventer. Und so haben sich die Jungs eben für die Europa League qualifiziert. Es ist ein ganz spannender Verein, über den wir wirklich einige Infos haben, wo wir versuchen, euch da draußen ein bisschen mitzunehmen. Denn klar, wenn man den niederländischen Fußball so aus der Distanz beobachtet, dann denkt man zuerst an Feyenoord, man denkt an PSV, man denkt an Ajax. Die Go Ahead Eagles aus Deventer kommen da nicht an erster Stelle. Aber es ist, David, es ist ein spannender Verein mit einer spannenden Historie auch.
Ja, wenn man sich die jetzige Mannschaft anguckt, kennt man nicht so viele Spieler, vielleicht auch keinen, wenn man sich jetzt nicht genau damit befasst hat. Aber da waren ein paar bekannte Namen schon früher als Spieler aktiv. Der Bert von Marwijk zum Beispiel hat in Deventer gekickt, später dann Trainer von Dortmund und mit den Niederlanden 2010 im WM-Finale gewesen als Trainer. Dann haben wir auf der Liste noch Marc Overmars, beim FC Barcelona.
Groß durchgekommen, ja.
Ja, seine Karriere bei den Eagles begonnen und beendet. Also das ist so ein bisschen ein Rahmen gebildet. Und es gibt eine Geschichte noch zum Pokalfinale gegen Bielefeld. Da gibt es noch einen Bezug.
Ja, das habe ich tatsächlich auch heute gelesen. Und zwar der Kapitän von Arminia Bielefeld war mal bei den Go Ahead Eagles.
Mhm. Ist gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren. Corbos hat da gespielt. Ist US-Amerikaner, aber damals hat es ihn in die Niederlande verschlagen und hat dann von da den Weg nach Bielefeld gefunden.
Fun Fact vielleicht für euch noch, falls ihr irgendwann mal bei Günther Jauch sitzt oder in einem Pubquiz mit Philipp Meisel, die Go Ahead Eagles, die hießen ursprünglich gar nicht Go Ahead, sondern Be Quick, sind also beim Englischen geblieben und aus Be Quick wurde dann aber eben Go Ahead und die Eagles kamen auch erst später dazu, erst 20 Jahre später dann im 20. Jahrhundert, weil der Adler, das Stadttier, das Wappentier von Deventer ist. Und so kamen die Go-Ahead Eagles quasi zustande und so sind sie dann auch heute bekannt.
Ist übrigens ein lebendiges Maskottchen dann auch im Stadion wie in Frankfurt und sonst noch in Köln in der Bundesliga.
Und Benfica, glaube ich, hat auch, ich weiß nicht, ob es ein Adler ist, wahrscheinlich, aber auch da fliegt etwas ins Stadion hinein, kurz vorm Spiel. Das ist tatsächlich ganz spektakulär. Das Stadion, Philipp, haben wir gerade ganz kurz gesehen, wir haben es auch schon angesprochen. Passend zu den Eagles heißt Adlerhorst. Ich finde das persönlich tatsächlich auch total cool. 10.600, glaube ich, passen rein. Also 10.000 irgendwas. Das ist entsprechend dann auch der Grund, warum das Kontingent dann eben so gering ist und warum eben nur so wenige Gästefans dann auch reingehen können. Es war mal in der Diskussion, ob da möglicherweise nach Utrecht gewechselt werden sollte. Aber die Go-Ahead Eagles, und das ist natürlich auch verständlich, wollten sich durchsetzen und gesagt, wir wollen gerne den Europapokal in unserem Stadion spielen, einen echten Heimvorteil draus machen und dementsprechend ist das.
Es waren nochmal mehr Plätze, dann sind Stehplätze in Sitzplätze umgewandelt worden und seitdem hat es die geringe Kapazität. Es ist ein Achtel im Vergleich zu dem, was der VfB jetzt am Samstag in Dortmund hatte. Das ist schon ein riesiges Gefälle.
Ja, definitiv. Und das muss ich tatsächlich ganz kurz ablesen, weil so genau verfolge ich die niederländische Liga dann auch nicht. Das war ein bisschen zu erwarten, dass die Eagles natürlich nicht ganz so durchstarten würden wie in der vergangenen Saison. Siebter in der Eredivisie, Pokal geholt, haben wir angesprochen. Haben jetzt am vergangenen Wochenende 2-4 bei Heracles Almelo verloren, die ihres Zeichens Vorletzte sind in der ersten niederländischen Liga. Aber sie haben auch 2 wirkliche Achtungserfolge schon in dieser Saison gehabt und das gerade zu Hause. Sie haben zu Hause 2-1 Aston Villa geschlagen. Philipp hat es angesprochen, zugegeben, Aston Villa ein bisschen durchgetauscht trotzdem. Und sie haben Feyenoord Rotterdam vor 2 Wochen 2-1 geschlagen in der Liga.
Und dass die kicken können, hat man beim Gastspiel hier in Stuttgart gesehen. Also es ist so ein bisschen eine Wundertüte, die Go-Ahead Eagles. Du weißt nicht genau, was du kriegst, musst aber sicher damit rechnen, dass du die Mannschaft kriegst, die gegen Feyenoord gewonnen hat und die gegen Aston Villa gewonnen hat. Das ist so die Kategorie. Andererseits, wenn wir jetzt vielleicht gleich noch auf die Kadermarktwerte zu sprechen kommen, die sprechen halt auch eine klare Sprache. Also um die Favoritenrolle kommt der VfB aus meiner Sicht in dem Spiel nicht rum.
Dann lass uns doch über die Kadermarktwerte sprechen, wenn wir schon dabei sind. Du hast es angesprochen, da ist natürlich ein großer Unterschied, aber auch das muss eigentlich nichts heißen. Ich erinnere mich daran, dass auch der Kadermarktwert des FC Basel beispielsweise geringer war, vielleicht nicht ganz in dem Maß, aber was sagen denn die Zahlen?
Wenn du nimmst ja immer Transfermarkt.de als Referenz da in dem Fall oder oft. Und da kommen die Eagles auf 30 Millionen in Summe. Allein Angelo Stiller ist nominell mehr wert. Das so einfach mal als Größenordnung gegenübergestellt. Und der VfB ist insgesamt beim Kadermarktwert in Summe von 330, 340 Millionen. Ist schon eine große Differenz, aber wie du gesagt hast, muss nichts heißen.
Muss nichts heißen, zumal ihr wertvollster Spieler wieder zurück ist.
Ja, muss ich auch ablesen. Jakob Bräum, ein 22-jähriger Däne, der mit 5 Millionen taxiert wird und so in der Offensive meist so auf der 10 spielt, mit ihr wichtigster Spieler ist. Der war jetzt verletzt, Muskelverletzung. Rechtzeitig zum VfB-Spiel am Wochenende wieder sein Comeback gegeben, ist eingewechselt worden. Also mit dem muss man rechnen.
Dem muss man rechnen. Das wird auf jeden Fall dann eine Aufgabe für die VfB-Defensive. Und generell, wenn wir uns jetzt hier die Marktwerte anschauen, mit Zahlen um uns werfen, am Ende geht es David im Kern darum, zeigt der VfB diesen Widerstand, den er in Dortmund gezeigt hat. Maximilian Mittelstädt hat sich ja geäußert, unter anderem hat gesagt, ja, ist natürlich auch vielleicht ein Kulturschock erstmal, wenn du von einem 80.000 Stadion in einen 10.000 Hexenkessel wechselst, aber genau darum geht's. Genau das ist der Sprung und die Aufgabe, die der VfB da zu bewerkstelligen hat.
Es ist aber in diesen Spielen eigentlich immer die Reihenfolge, im ersten Schritt körperlich dagegenhalten und sich nicht einen Schneid abkaufen lassen. Und wenn du es dann schaffst, dieses Spiel da auf die gleiche Ebene zu ziehen, dann die fußballerische Überlegenheit ausspielen. Aber der erste Schritt muss sein, dagegenhalten.
Philipp hat es gerade auch kurz erwähnt, wir haben mit Harry Deschever gesprochen im Vorfeld dieser Partie. Das könnt ihr euch bei uns durchlesen. Harry Deschever ist dann wahrscheinlich eher was, wo es bei Leuten klingelt, die früher noch Ranissimo geschaut haben, die Panini-Sticker gesammelt haben. Hat früher unter anderem beim SC Freiburg bei Borussia Dortmund gespielt und also auf den Panini-Stickern großartig. Ich habe gestern mal das Bildarchiv durchgeschaut, auf 50% der Bilder ist ein Zweikampf mit Zvonimir Soldo zu sehen. Also das waren die Zeiten und Harry Deschever hat sich geäußert zum Stadion, zur Stadt. Es ist genau das, was dich erwartet, dieser Hexenkessel, dieses Enge. Er hat gesagt, die Seitenlinie ist quasi bei den Fans.
Ja, Und er wird es im Fanblog verfolgen, dieses Spiel. Also nicht im VIP-Bereich, ist ihm wichtig gewesen, darauf hinzuweisen. Also lebt diesen Club, wohnt auch da. Ja.
Definitiv. Lest das Interview bei uns. Und David, an der Stelle sprechen wir über Niederländer beim VfB.
So viele gibt's gar nicht. Zwei aktuelle, wenn wir uns jetzt nicht verguckt haben und in den Untiefen des Archivs was übersehen haben, sind's zwei aktuelle. Der Ramon Hendricks ist klar und Mo Sanko, der gerade hauptsächlich in der U21 spielt. Und dann gibt's noch zwei prominente Namen, die früher beim VfB gespielt haben, die Niederländer waren. Einmal Khalid Boularus, der Verteidiger, und Frank Verlaat, der Kapitän.
Von Khalid Boularus sucht man, glaube ich, noch heute das Stirnband in St. Petersburg. Wer sich damals erinnert an die Szene mit Jens Lehmann, unvergessen damals auch im UEFA Cup meines Wissens. Und bei Frank Verlaat, da haben wir wieder die Querverbindung zum Pokalsieg, denn Frank Verlaat war Kapitän der Sieger, 97.
Ja.
So, dann kann ich euch noch sagen, dass die Go Ahead Eagles schon im Europapokal teilgenommen haben, auch wenn das vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Das wird aber auch einen Philipp Meisel sehr interessieren. Und zwar am Europapokal der Pokalsieger 65-66 teilgenommen. Da ging es in der ersten Runde raus, 0-6 und 0-1 gegen Celtic. Und ich glaube unter anderem deswegen ist es für ihn sehr interessant. Zuletzt 15-16 und 24-25 sind die Eagles gescheitert in der Qualifikation zur Europa League respektive Conference League an Ferencváros, Budapest und Brandbergen.
Sind dann jetzt zum ersten Mal in der Gruppenphase?
So ist es, sind zum ersten Mal in der Gruppenphase und da eben direkt dabei, einfach aufgrund des Pokalsiegs. David, dein Spezialgebiet, der Modus. Was muss denn der VfB machen, um weiterzukommen? Anders gefragt, warum ist ein Sieg morgen wichtig?
Zunächst mal, weil du gerade auf Platz 20 bist, die ersten 24 kommen weiter, also hast nicht so viel Luft nach unten und es ist ein direktes Duell gegen den 21. die Eagles, also insofern ein wichtiges Spiel. Ich persönlich glaube immer noch, der VfB müsste den Anspruch und das Ziel haben und das geht auch noch auf die Top 8 zu schielen.
Da sind wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber also, du sagst, Top 8 ist ein Ding.
Ja. Also wäre halt insofern wichtig, weil du dir dann die Playoffs im Februar ersparst, zwei englische Wochen weniger hast und dann dadurch entsprechend Kräfte sammeln kannst. Und wenn du guckst, VfB hat jetzt 6 Punkte auf dem Konto gerade. Letzte Saison haben 14 Punkte gereicht für Platz 8. Das hatten die Glasgow Rangers. Das heißt, da fehlen noch 8, wenn du willst auch 9. So. Und jetzt haben wir gesagt, Go Ahead Eagles ist ein Auswärtsspiel, wo du sagen kannst, gehst du als Favorit rein. Wenn du das gewinnst, hast du noch 2 Heimspiele gegen Bern und gegen Maccabi. Eigentlich liegen die 9 Punkte, sind möglich. Wollte ich einfach gesagt haben.
Ist angekommen, sicher auch bei euch da draußen. Ohne jetzt sozusagen den Gegnern zu wenig Respekt zu zollen. Aber gerade bei der Heimbilanz, die der VfB auch hat, sollten Siege gegen Maccabi und gegen die Young Boys eigentlich drin sein.
Ja.
Gehst du davon aus, ist die Frage, wo orientierst du dich tabellarisch sozusagen mit den Auswärtsspielen? Ne? Wenn du in Deventer punktest, dann ist die Chance schon sehr groß, dass du auf jeden Fall unter die ersten 24 kommst. Und dann kannst du in Rom vielleicht, ich weiß auch, das ist ein Wort, was viele nicht hören wollen, aber vielleicht ein Bonusspiel draus machen zu gucken, können wir da gucken, dass wir noch mehr Punkte dann da erzielen.
Ja.
Und dann eben geht's aber auch darum, und das ist ja auch ein Thema, David, dass die Tabellenposition wichtig ist, auch möglicherweise mit Blick auf Hinspiel, Rückspiel, Heimrecht in der Playoff-Runde und im Achtelfinale.
Wenn du in die Playoffs kommst, also Platz 9 bis 24 spielt Playoff, ist klar, die vorderen 8 haben im Rückspiel dann Heimrecht. Also da ist der Cut dann 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bei Platz 16 ist dann der Cut. Das heißt, der 16. Platz wäre auch nochmal wichtig, wenn du in die Playoffs gehst, dann im Rückspiel Heimrecht zu haben.
So ist es. Wir werden das natürlich für euch beobachten. Und ein David Scheu, der wird das auch ganz fleißig durchrechnen. Die Koeffizienten, die Wahrscheinlichkeiten, das ist so ein Ding, dafür schätze ich dich wahnsinnig. Das macht mir immer total Spaß, auch in unserem Podcast statt. Das heißt, das werden wir für euch im Blick behalten und da steht und fällt natürlich sehr viel mit dem Spiel in Deventer. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Es wäre vor allem für den VfB, David, auch wichtig, auswärts mal ein Zeichen zu setzen. Ja, bisher die Auswärtspartien Basel, Istanbul, die gingen ergebnistechnisch nicht gut aus. Ja. Ich glaube, das ist auch Sebastian Hoeneß wichtig zu zeigen, hey, wir können es in Europa auch auswärts.
Mhm. In Basel war es so ein bisschen Chancenverwertung, in Istanbul ist ja auch so ein bisschen teilweise abkochen lassen von der Härte, auch ein bisschen mit der Atmosphäre, die auch wirklich grenzwertig war, Probleme gehabt. Also zwei unterschiedliche Fälle, aber das gleiche Ergebnis. Auswärts noch kein Tor geschossen. ja, in dieser Europa League-Saison, ist ein guter Zeitpunkt, das jetzt dann am Donnerstag zu ändern.
Es kann keinen besseren Zeitpunkt geben, wenn wir ehrlich sind. Da würde ich sagen, zum guten Schluss, wie es bei uns gang und gäbe und guter Ton ist, hätte ich gerne einen Tipp von dir.
1-2 für den VfB.
Das ist okay, das nehme ich. Ich würde auf 0-2 gehen. Ich würde mir wünschen, dass Alex Nübel die weiße Weste behält und auch da mit einem guten Gefühl rausgehen kann. Generell, vielleicht auch darüber noch ganz kurz zu sprechen zu kommen, diese Auswärtsserie ist schon brutal. Ne? Das kanntest du so eigentlich auch noch nicht. 4 Auswärtsspiele am Stück. Und auch da gab es natürlich Aussagen, gerade was die Bundesliga-Terminierung angeht. Da hast du ja auf diese 2 Spiele zu Hause oder 2 Spiele auswärts, dass das vielleicht gerade in dieser Phase ein bisschen komisch gelaufen ist. Man muss aber auch sagen, die Dortmunder hatten das zuletzt auch.
Ja, du kannst ja dann auch nicht wissen, wie die Pokalauslosung läuft oder wer dann wirklich im Pokal-Achtelfinale spielt. Das ist ja, der Spielplan wird ja im Sommer gemacht. Ist jetzt eine kuriose Situation, dass du 4 Auswärtsspiele im Stück hast. Wird es auch einiges anders sein als sonst. Also die werden nach dem Spiel in Deventer nicht zurückfliegen nach Hause, sondern direkt weiter nach Hamburg. Ist auch der Grund, warum Spieler wie Silas dabei sind im Kader, die am Donnerstagabend gar nicht spielberechtigt sind. Musst du so nehmen, wie es ist.
Das sind 3 Euro, aber auch die nehmen wir. Ja, du musst es so nehmen, wie es ist. Und vor allem muss man dazu sagen, dann kommen dann auch wieder Heimspiele für den VfB. Das ist ja ganz klar. Aber für den Moment ist es gerade so, dass du eben, glaube ich, aufgrund dieses Dortmund-Spiels eben einiges mitnehmen kannst. Und wenn du die Qualität, die du zweifelsohne hast und die einfach besser ist als dieses Gegners, wenn du die unter Beweis stellen kannst, dann hast du da sicher eine gute Chance. Und dann kommen wieder 2 ganz andere Auswärtsspiele mit Hamburg und Bochum, die alle so ihren eigenen Charme, ihren eigenen Charakter haben. Auch alles unterschiedliche Wettbewerbe. Das werden wir alles natürlich besprechen zu gegebener Zeit. Jetzt noch nicht. Denn auch wir denken hier von Spiel zu Spiel. Und
3 Euro?
Ja, ich musste ja ausgleichen, das ist ganz klar. Hoffen, dass wir euch mitnehmen konnten. Ganz wichtig an der Stelle, nicht nur hier dieser Livestream für euch, sondern auch alles, was ihr bei uns lesen könnt im Live-Blog, verschiedene Stücke. Sehr lege ich euch wirklich dieses Interview mit Harry Deschewer ans Herz. Dann gibt es eben noch was über die Last-Minute-Qualitäten beider Vereine, denn die hat nicht nur der VfB, die haben auch die Go-Ahead Eagles aus Deventer. Seid da bei uns dabei, verfolgt alles und natürlich sind wir dann zum Spiel am Donnerstag um 21 Uhr für euch vor Ort, beziehungsweise die Kollegen vor Ort in Deventer. Wir hier aus dem sogenannten Backoffice, wie es so schön heißt, werden versuchen, für euch das bestmögliche Paket zu schnüren, damit ihr mitreden könnt, wenn der VfB dann am Donnerstagabend hoffentlich 3 Punkte holt.
So ist es.
Dann würde ich sagen, an der Stelle verweisen wir auch noch an den Podcast, den es am Freitag für euch geben wird, nach dem Spiel in Deventer. Da spreche ich dann eben mit den Kollegen vor Ort und da blicken wir dann voraus auf eben dieses Bundesligaspiel in Hamburg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an die Kollegen in Deventer. Vielen Dank an Felix Mahler hinter der Kamera, das nächste Mal wieder davor. Bis bald.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.